Ich lese vor aus Johannes 21, die Verse 1 bis 17. Jesus zeigte sich seinen Jüngern später noch ein weiteres Mal. Er erschien ihnen am See von Tiberias, wo Simon Petrus, Thomas, auch Didymus genannt, Nathanael aus Kana in Galiläa, die Söhne des Zebedäus und noch zwei andere Jünger zusammen waren. Simon Petrus sagte: Ich gehe fischen. Wir auch, sagten die anderen. Wir kommen mit. Sie gingen zum Boot hinaus und legten ab, aber in jener Nacht fingen sie nichts. Als es dann Tag wurde, stand Jesus am Ufer. Doch die Jünger erkannten ihn nicht. Kinder, rief er ihnen zu, habt ihr nicht ein paar Fische für das Frühstück? Nein, riefen sie zurück, nicht einen einzigen. Werft das Netz auf der rechten Seite des Boots auf, forderte er sie auf. Ihr werdet sehen, dass ihr etwas fangt. Sie warfen das Netz aus, aber dann konnten sie es nicht mehr einholen. Solch eine Menge Fische hatten sie gefangen. Da sagte jeder Jünger, den Jesus besonders liebte, zu Petrus: Es ist der Herr. Als Simon Petrus ihn hörte, es ist der Herr, warf er sich das Obergewand über, das er bei der Arbeit abgelegt hatte, band es fest und sprang ins Wasser, um schneller am Ufer zu sein. Die anderen Jünger kamen mit dem Boot nach, das Netz mit den Fischen im Schlepptau. Sie hatten es nicht weit bis zum Ufer, nur etwa 100 Meter. Als sie aus dem Boot stiegen und an Land gingen, sahen sie ein Kohlenfeuer, auf dem Fische brieten, auch Brot lag dabei. Bringt ein paar von den Fischen, die ihr eben gefangen habt, forderte Jesus sie auf. Da stieg Simon Petrus ins Boot und zog das Netz an Land. Es war voll von großen Fischen, im Ganzen 153. Und trotz dieser Menge riss das Netz nicht. Kommt her und esst, sagte Jesus. Die Jünger hätten ihn am liebsten gefragt: Wer bist du? Aber keiner von ihnen wagte es. Sie wussten, dass es der Herr war. Jesus trat ans Feuer, nahm das Brot und gab es ihnen, und ebenso den Fisch. Das war nun schon das dritte Mal, dass Jesus seinen Jüngern erschien, nachdem er von den Toten auferstanden war. Als sie gegessen hatten, sagte Jesus zu Simon Petrus: Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich mehr als irgendein anderer hier? Petrus gab ihm zur Antwort: Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Darauf sagte Jesus zu ihm: Sorge für meine Lämmer. Jesus fragte ihn ein zweites Mal: Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich? Petrus antwortete: Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Da sagte Jesus zu ihm: Hüte meine Schafe. Jesus fragte ihn ein drittes Mal: Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Petrus wurde traurig, weil Jesus ihn nun schon zum dritten Mal fragte: Hast du mich lieb? Herr, du weißt alles, erwiderte er. Du weißt, dass ich dich lieb habe. Darauf sagte Jesus zu ihm: Sorge für meine Schafe.
Jesus erscheint zum dritten Mal, wie wir gehört haben, seinen Jüngern, seinen Freunden, mit denen er viel Zeit verbracht hat. Er begegnet ihnen, aber sie erkennen ihn zunächst gar nicht. Sie sind am Fischen, haben die ganze Nacht gearbeitet. Ohne Erfolg, ohne Ertrag. Ich glaube, das kennen wir manchmal auch, dass wir uns abrackern und es kommt nichts oder wenig dabei raus. Und dann ruft er hinzu: Kinder, habt ihr nichts zu essen? Also legt mal, wir kommen von der Arbeit und dann ruft jemand: Kinder, habt ihr nichts zu essen? Und sagen: Nein. Er sagt: Dann werft die Netze nochmal auf der anderen Seite aus. Aber sie erkannten den Herrn nicht. Sie wussten nicht, dass es Jesus war, aber sie machen es trotzdem. Warum? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Sie machen es und sie fangen. Sie fangen Fische. Sie kommen zurück und dann dämmerte es Johannes als erstes, der sagt: Das ist der Herr, es ist Jesus. Es ist der, mit dem wir so lange rumgezogen sind. Und Petrus, impulsiv wie er war, er kann nicht anders. Er kann nicht raus aus seiner Haut. Er zieht sich an, weil er von der Arbeit die Obersachen ausgezogen hat, springt rein, um zu seinem Freund zu kommen. Geht auf ihn zu und Jesus hat Feuer gemacht und hat Fische da und Brot da. Wo kommen die nun her? Auch das, ich weiß es nicht. Aber sie sind da. Sie sind da. Jesus ist bestens präpariert und er sagt: Bringt die anderen Fische dazu und lasst uns essen. Allein das, Randnotiz von mir, immer wenn Jesus, der Auferstandene, seinen Jüngern begegnet, es geht ganz viel ums Essen. Also sie sind irgendwie ständig am Essen. Also sie essen hier, sie nehmen sich erstmal Zeit, sie haben gearbeitet. Sie nehmen sich Zeit und sie essen erstmal zusammen. Und dann stellt Jesus Simon diese drei Fragen. Hast du mich lieb? Hast du mich lieb? Dreimal hintereinander. Und immer sagt Simon, Herr, du weißt alles. Und ich denke, hier hat er sich erinnert an das, was wenige Tage vorher passiert ist. Er hat sich erinnert, dass er kurze Zeit vorher hat Jesus gesagt, ich werde getötet werden. Ich werde umkommen. Und Petrus hat gesagt, ich gehe mit dir in den Tod. Und an einer anderen Stelle wird uns übermittelt, da sagt Jesus auch, ihr werdet leugnen, ihr werdet verneinen, dass ihr mich kennt. Und Petrus sagt, alle werden dich verleugnen, aber ich nicht. Ich stehe zu dir, Jesus, egal wo es hingeht, ich gehe mit dir. Und da sagt Jesus, dreimal wirst du mich verleugnen, ehe morgen der Hahn kräht. Und was ist passiert von diesem Petrus, der so wacker zu Jesus steht, der so sicher ist, dass er sich zu Jesus bekennt, dass er wenige Stunden später ihn verleugnet, dass er voller Angst ist, voller Furcht. Petrus ist eben nicht der Fels, wie Jesus ihn genannt hat. Als Jesus das erste Mal Petrus begegnete, hieß er noch Simon. Seine Eltern hatten ihn Simon genannt. Und Jesus sagte, du sollst Petrus heißen. Und Petrus oder Kephas im Aramäischen heißt Fels oder edler Stein. Und wenn wir das lesen, dass er ihn verleugnet oder andere Dinge, die er getan hat, dann wirkt er nicht so sehr wie ein Fels oder wie ein edler Stein. Aber Jesus hat es in ihm gesehen. Wenn wir auf die Stellen schauen, in denen Petrus so selbstsicher war, selbstsicher. Ich werde dich nie verleugnen. Alle, aber ich werde zu dir stehen. Ich werde sogar mit dir sterben. Dann redet er von sich und von seiner Kraft. Und immer wenn wir von uns reden und etwas aus unserer Kraft tun wollen, aus eigener Kraft, nennt die Bibel das das Leben im Fleisch. Und was dann bei Petrus passiert, er erlebt einen Zerbruch. Erlebt, dass er an sich und seiner Stärke scheitert, dass es nicht reicht. Und ich kenne das gut. Ich kenne das gut, mit der eigenen Kraft am Ende zu sein. Und deswegen habe ich diese Kerze mitgebracht, weil es ist so burn out. Wir sehen diesen glimmenden Docht. Meine Kraft. Ich werde dich nie verleugnen. Jesus, auf mich kannst du zählen. Ich bin dein Mitarbeiter. Und dann gibt es so Phasen, wo so ein Docht glimmt und nur noch am Glimmen ist. Und die Frage, die Jesus dreimal dem Petrus stellt, die ist ja berechtigt. Obwohl Petrus alles aufgegeben hat, er hat seine Familie verlassen, seine Freunde, er ist Jesus nachgefolgt. Er war es auch, der geistliche Erkenntnis hatte, als viele, die mit Jesus umzogen, sich von ihm losgesagt haben, hat er gesagt, du bist der, von dem die Propheten sagen, dass er kommen wird, der Erlösung bringen wird, du bist der Gesandte. Und trotzdem zerbricht er. Und was macht Jesus? Was macht Jesus in dieser Geschichte? Hält er ihm das vor? Habe ich schon immer gewusst. Petrus wieder. Der Vorlaute. Nein. Er gibt ihm einen Auftrag. Er begegnet ihm in einem seines größten Schmerzes und Leidens. Wo er gerade versagt hat, konfrontiert ihn damit mit der Situation konfrontiert ihn Jesus, aber er verurteilt ihn nicht. Er beurteilt ihn nicht. Er rehabilitiert ihn vielmehr. Er stellt ihn wieder her und gibt ihm einen noch größeren Auftrag. Wie antwortet Petrus auf die Frage? Er antwortet nicht, ich liebe dich. Er sagt, Herr, du weißt alles. Er ist nicht mehr bei sich. In Petrus ist etwas passiert. Sein Blick hat sich verändert von Jesus, ich folge dir nach, ich setze mich ein für dich, ich gehe mit dir, geht er hin, Herr, du weißt, was in meinem Herzen ist. Und da ist sehr viel Liebe für Jesus drin. Sehr viel. Und das weiß Jesus. Wir dürfen jetzt aber nicht denken, dass Petrus einmal so eine Lektion im Leben gelernt hat und dann lief es wunderbar weiter für ihn. Ich glaube nicht, dass es einmalige Erlebnisse sind und dann ist das Leben ein Zuckerschlecken. Ich glaube nicht, dass wir an den Punkt kommen können, wir sind jetzt schon so viele Jahre Christ, wir wissen, wie man betet, wir kennen Gebete auswendig, wir können Teile aus der Bibel auswendig aufsagen. Ich glaube, wir kommen nie an den Punkt, wo wir es drauf haben. Ich glaube, es geht immer darum, abhängig zu sein von Jesus. Eine Abhängigkeit, die eine gute Abhängigkeit ist. Es gibt Abhängigkeiten, die sind schlecht, aber dies ist eine gute. Und ich höre das manchmal, wie hier vorne, wir sind so selbstbewusst, wir sind so selbstsicher, wir haben so einen starken Glauben. Glaubt das nicht? Keiner sieht von Moderatoren und Predigern den Zerbruch, durch den wir gegangen sind in den Tagen davor. Keiner sieht die Scherben in unserem Leben, die wir mit Jesus zusammengesetzt haben. Keiner sieht, wenn wir beten und sagen, Herr, wenn du nicht unser Mund füllst, dann bleibt es Geplapper. Und alle Prediger sagen Amen, so ist es. Und so ist es im Lobpreisteam. Ihr könnt die tollsten Stimmen haben, das Instrument beherrschen. Wenn es darum geht, Lieder zu singen und perfekt zu sein, ist das eine Sache. Aber wenn die Musik anleiten soll, Gott zu begegnen, unsere Liebe, so wie es Vanessa anmoderiert hat, unsere Liebe zu Gott auszudrücken und von Gott zu hören, dann muss der Heilige Geist uns erfüllen, dass eine Band zu einem Lobpreisteam wird. Und alle Lobpreiser sagen Amen, ich weiß, wovon du redest. Wenn du ein Hauskreisleiter bist, ein super Typ, eine super Typin, Fragen stellen kannst, Bibel erklären kannst, in Situationen von Menschen hineinsprechen kannst, aber Gott dich nicht inspiriert, Gott dich nicht leitet, Gott nicht der ist, der im Zentrum steht, wenn Jesus nicht der Mittelpunkt ist, bleibt ein Treffen immer unter den Möglichkeiten. Und alle Hauskreisleiter sagen Amen dazu. Ich denke, es geht immer um die Abhängigkeit, immer davon, in der Beziehung zu Jesus zu leben und darin zu wachsen. Wie krass hat Jesus den Petrus wiederhergestellt? Wir lesen in Apostelgeschichte 3, dass Petrus vor den damals frommen Leuten stand und sagt, ihr habt diesen Jesus an Pilatus ausgeliefert und habt ihn verleugnet. Und er wiederholt es zweimal. Wenige Wochen später, da mag man denken, Petrus, du hast ihn verleugnet. Und jetzt sagst du, ihr habt ihn verleugnet. Und wir hätten recht mit dem zu sagen, Petrus hat ihn verleugnet. Aber er hat ihn wiederhergestellt, dass er eine neue Geschichte, Jesus schreibt eine neue Geschichte mit Petrus. Das Alte ist vergangen. Paulus nennt es so, wir sind eine neue Kreatur. Der alte Mensch geht unter, unser altes Sein ist abgehakt, ist erledigt, ist ans Kreuz getragen. Und interessant ist, dass im Griechischen, in den vier Evangelien und im in der Apostelgeschichte für verleugnen immer dasselbe Wort gebraucht wird. Das Verleugnen, das Petrus tut, und das Verleugnen, das er hier anspricht. So ist Jesus. Jesus stellt uns wieder her, macht uns neu. Weil ich denke, Petrus wusste eins, er hatte eins verstanden. Ich bin mit Jesus gestorben, ich bin mit ihm begraben und ich bin mit ihm auferstanden. Mein alter Mensch ist nicht tot im Grab geblieben. Meine Schuld, mein Versagen ist beerdigt. Das feiern wir an Ostern. Deswegen gibt es die Taufe als äußeres Zeichen, dass das in uns passiert. Im Matthäusevangelium finden wir auch den Bezug zu unserem Eingangsspruch, zu dem glimmenden Docht. Auch Matthäus greift es wieder auf, dass dieser glimmende Docht, der verglimmt ist, das Rohr, das manchmal zerbrochen ist, für Gott einen Wert besitzt. Und dann sind wir beim Burn-on. Für Jesus hat der glimmende Docht einen Wert. Er gibt ihn nicht auf. Er lässt ihn nicht los. Vielleicht bist du gerade so ein glimmender Docht oder so ein geknicktes Rohr. Vielleicht lebst du dein Leben auch gerade auf der Überholspur und in der Schule, im Job, in deiner Ehe, in deinen Beziehungen, mit deinen Finanzen, es läuft prima. Ich freue mich für dich von ganzem Herzen. Vielleicht siehst du aber auch deine Schwächen. Vielleicht siehst du auch das, was Beziehungen an dir hinterlassen haben. Narben und Einschnitte, wie andere mit dir umgehen, wie du mit dir selbst umgehst, was andere über dich sagen. Niemand kann das Licht, das Jesus in uns ist, auslöschen. Niemand wird das Licht, das in uns scheint, weil Jesus in uns lebt, zum Erlöschen bringen. Niemand. Und glaubt mir, das sage ich in erster Linie zu mir. In 1. Korinther 1, Vers 30 steht, denn Christus ist unsere Gerechtigkeit. Durch Christus gehören wir zu Gottes heiligem Volk. Durch Christus sind wir erlöst. Warte mal, was heißt das? Wir sind gerecht. Wir sind Gerechte. Wir sehen uns als geknicktes Rohr, als Versager. Wir sehen unsere Schwächen. Wir kennen unsere Lieblingsprobleme. Wir kennen sie gut. Aber wie sieht Gott uns an? Wenn wir unser Leben mit Jesus verbinden, sagt er, dann bist du gerecht. Ich sehe nicht den Sünder. Ich sehe nicht den Versager. Ich sehe den Gerechten. Wenn wir uns an Jesus klammern, an sein Kreuz, an sein Blut, sagt Gott, ich sehe einen Gerechten, eine Gerechte. Ich sehe eine geliebte Tochter. Ich sehe einen geliebten Sohn. Das ist die gute Nachricht. Das ist die gute Nachricht, dass unsere Schuld begraben ist. Heißt das, wir können tun und lassen, was wir wollen? Uns ist eh alles vergeben und immer? Nein, nein, natürlich nicht. Darum geht es überhaupt nicht. Es geht darum, dass wir unser Leben mit Jesus verbinden, dass wir es mit ihm vereinen. Dann sieht Gott uns als gerecht an und aus dieser Liebesbeziehung heraus, aus der Beziehung zu Jesus, wollen wir sein wie er. Und wir werden es erleben, dass er uns Kraft wird, immer, immer mehr. Dass unser Licht scheint und heller wird. Nicht, weil wir es müssen, sondern weil es passiert. Nicht, weil wir was leisten, sondern weil Jesus in uns sichtbar wird. Wer möchte einen Tipp haben, wie man aus dieser Spirale Versuchung, Verurteilung, Verdammnis, wo wir uns selber klein machen und als Sünder dasehen, unsere Schuld sehen, wie wir dort nie rauskommen? Gibt es einen sehr, sehr guten Tipp? Sage am besten: Ich werde es nie wieder tun. Das mache ich nie wieder. Versprochen. Ich glaube, wir kennen diese Sätze. Und sie erinnern mich an Petrus. Ich werde dich nie verlassen. Ich verleugne dich nie. Ich stehe immer zu dir. Jesus, ich mache das nie wieder. Es tut mir so leid. Oder wir können noch eins obendrauf setzen. Was bin ich für ein starker Sünder? Welch große Schuld habe ich in meinem Leben? Das sind gute Voraussetzungen, aus dieser Spirale nicht herauszukommen. Das ist im wahrsten Sinne des Wortes ein Teufelskreis. Du Heuchler, könnte man jetzt sagen, Boris, was redest du da? Du bist nicht perfekt. Nein, das bin ich nicht. Mein Leben ist nicht perfekt. Ich mache Fehler, jeden Tag. Aber ich habe eine neue Identität. Ich habe eine neue Identität, weil mein Leben mit Jesus verbunden ist. Das ist das, was die Bibel lehrt. Das ist das, was wir hier in Petrus' Leben erleben, was er erlebt. Ich sehe dein Versagen, aber ich bin verbunden mit dir. Und deswegen bist du gerecht. Du bist heil. Ich stelle dich wieder her. Darf ich dich bitten, dir eine Frage zu stellen? Eine Frage, die du dir stellen kannst. Frage dich, wie Gott dich sieht. Welchen Blick hat Gott auf dich? Die Antwort wird, davon bin ich überzeugt, dich weiterbringen in deinem Leben mit Gott. Siehst du jemanden, der dich verdammt, der dich verurteilt? Oder auf der anderen Seite jemand, der sagt, jemand hat die Schuld bezahlt. Wir feiern nachher das Abendmahl. Wir feiern das, dass Jesus alles auf sich genommen hat. Glauben wir das? Nehmen wir das an? Ist euch aufgefallen, in dem Predigttext spricht Jesus Petrus wieder mit Simon an, als er diese Fragen stellt. Simon, hast du mich lieb? Er geht zurück zu seinem alten Namen, um ihn dann als Petrus wieder anzusprechen, um ihn darauf aufmerksam zu machen. Du hast als Simon gestartet, aber ich stelle dich wieder her. Du bist der Fels. Und wir wissen alle, wie die Geschichte mit Petrus weiterging. Einer der Säulen der Gemeinde, einer der Personen, warum wir heute Gottesdienst feiern, der die Gemeinden mitgegründet hat. In dem Text, im ersten Vers, Jesus zeigte sich, Jesus erschien seinen Jüngern. Er fragt sie, ob sie zu essen haben. Er zeigt ihnen, wie sie Ertrag bekommen können. Werft die Netze aus. Er sorgt für Brot und Fische. Er ist der Gastgeber. Er erscheint seinen Jüngern zum dritten Mal. Ich glaube, in dieser Geschichte geht es sehr stark um Jesus und um seine Liebe zu uns. Es geht gar nicht so sehr um Petrus. Und Petrus hat es begriffen. Petrus, der sich noch als Versager gefühlt hat, springt aus dem Boot zu Jesus. Warum? Er schwimmt doch dort nicht hin, um sich eine Packung abzuholen. Er geht dorthin, weil er weiß, das ist mein Erlöser. Das ist der Liebhaber meiner Seele. Jesus stellt mich wieder her. Jesus erneuert mich. Bei Jesus finde ich Trost und Zuflucht. Er ist meine Hoffnung. Deswegen rennt er zu ihm. Deswegen hält es ihn nicht zurück. Und ich habe noch eine Frage. Weißt du, wie sehr Jesus dich liebt? Ich kenne diese Frage seit Jahrzehnten, aber ich verstehe sie in der letzten Zeit völlig neu. Im 1. Johannes 4 steht: Darin besteht die Liebe, dadurch besteht die Liebe, nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und seinen Sohn gesandt hat als Sühnopfer. Gott hat uns geliebt. Jesus liebt Petrus. Jesus liebt dich. Die Liebe geht immer von Jesus aus. So wie wir sind, so wie wir jetzt sind, in diesem Moment, liebt Gott uns grenzenlos. Ist die Frage, ob wir diese Liebe zulassen können, ob wir das aushalten. Mir fällt es ganz ehrlich oft schwer, diese Liebe auszuhalten. Weil ich mein Versagen kenne. Ich kenne es gut. Und Jesus sagt: Ich liebe dich. Ich liebe dich. Und ich sehne mich nach dir. Oft rackern wir und tun wir für Gott arbeiten. Und ich glaube, das ist das Letzte, was Gott will, dass wir was für ihn tun. Ich glaube, er sehnt sich danach, dass wir seine Liebe zulassen, seine Gnade empfangen, die Identität erkennen, die er uns gibt, um mit ihm zusammenarbeiten. Ihr kennt, glaube ich, auch das Gebet, dass der starke Arm Gottes sich bewegen soll. Ich habe da schon immer meine Probleme mit. Ich glaube, dass wir dieser starke Arm sind. Wir sind das brennende Licht. Wenn Gott in uns lebt, sind wir die Bewegung Gottes, sind wir der Leib. Der Leib Christi heißt das auch. Gott bewegt sich mit uns. Ich möchte ein Gebet sprechen und dich einladen und fragen, ob du das für dich mitsprechen möchtest. Je nachdem, wie du dich selbst gerade siehst, wie es dir geht, ob du gerackert hast, gearbeitet hast und die Netze sind leer, ob du niedergeschlagen bist, erschöpft bist, müde bist, ob du vielleicht die Liebe zu Jesu aus dem Blick verloren hast, dass du sagst: Jesus, du weißt es, du weißt, dass ich dich liebe, aber dieses Brennende ist nicht mehr da. Aber ich bin hungrig nach deiner Liebe, ich bin hungrig nach deiner Begegnung. Ich bete. Ich danke dir, Jesus, dass du am Kreuz gestorben bist und dass du alles auf dich genommen hast und dass nichts übrig ist, was ich tun brauche. Gar nichts. Ich danke dir für deine Liebe, die so grenzenlos ist, die so verrückt ist und so wenig greifbar und verstehbar. Ich möchte mehr von dieser Liebe. Ich möchte sie empfangen. Ich möchte deine Gnade nehmen. Ich möchte loslassen von dem, wo ich mich abmühe, und möchte deine Kraft empfangen, die durch deine Liebe kommt, die deine Gegenwart bewirkt. Ich danke dir, dass deine Zusage wahr ist und gilt. Den glimmenden Docht lässt du nicht erlöschen. Er ist von Wert für dich. Und deine Liebe soll uns neu in Brand setzen. Amen.